Wir wollen heute Morgen auf Jesus schauen. Und darum geht es, ihn zu ehren, ihn zu verherrlichen, ihn zu erkennen. Einfach auf Jesus schauen. Und immer wenn Jesus sich in Jerusalem aufhielt oder meistens und er predigte dort, er heilte dort, er brachte Menschen auch gegen sich auf, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Also es war sehr wuselig im Tempel. Und wenn er dann fertig war, dann ging er zu seinen Freunden. Und seine Freunde, die waren in Bethanien, eine halbe Stunde entfernt von Jerusalem. Und um dahin zu gelangen, musste er durch das Kidrontal oder Bachtal genannt, führte zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg. Das ist ein tief eingeschnittenes Tal, also westlich der Tempelberg und östlich der Ölberg. Und da musste er durch und ist dann praktisch, hat die Zeit dann bei seinen Freunden verbracht. Aber auch da war es wuselig, denn so ein orientalisches Essen, das dauert 3-4 Stunden bis in die Nacht hinein. Seine Freunde waren da, sie hingen an seinen Lippen, er beantwortete Fragen. Also es war auch eine sehr lebendige Geschichte. Und die Zeit zwischen seinem Dienst im Tempel und dann die Zeit bei seinen Freunden, die nahm er sich, um seinen Vater zu suchen, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen. Und wir kennen den Ölberg natürlich. Am Ölberg gab es eine Plantage von Olivenbäumen. Olivenbäume kennen wir aus der Weihnachtszeit, das sind diese Figuren, werden da hergestellt mit einem starken, die so ganz markant sind, ja, und die stark gemasert sind. Und die kommen aus Israel und die kann man auf deutschen Weihnachtsmärkten dann kaufen. Die Oliven kann man essen, das ist bekannt, und aus den Steinen dieser Oliven, da wird Öl hergestellt. Die werden kalt gepresst und daraus entsteht dann praktisch dieses sehr begehrte Öl. Unter starkem Druck wird das hergestellt. Es wird zum Kochen, Backen benutzt, aber auch für Kosmetika, zum Salben für kosmetische Produkte, aber auch als Lampenöl. Und direkt an der Plantage, also am Ölberg, da war unten eine Ölmühle oder eine Ölpresse. Und man muss sich das so vorstellen, dass es tagsüber, das war ein Arbeitsplatz. Die Leute haben dort gearbeitet und in dieser Ölmühle. Und dieser Olivenhain, der war nach der Ölpresse benannt. Und zwar Gethsemane. Gethsemane heißt Ölpresse zu Deutsch. Und wie gesagt, tagsüber herrschte in Gethsemane ein meist geschäftiges Treiben, denn wie gesagt, es war ein Arbeitsplatz, also nicht ein Park, nicht ein Garten, nicht voller Touristen, wie es zurzeit ist, sondern es wurde da wirklich geackert. Und abends, wenn es dunkel war, dann war das ein ganz einsamer Ort und ein ganz verlassener Ort. Und wie gesagt, Jesus kam gerne dahin, wenn er nach einem langen Tag im Tempel auf dem Rückweg nach Bethanien sich befand. Am Donnerstagabend hatte Jesus mit seinen Jüngern in Jerusalem das Passamahl gehalten. Es war spät geworden, er hatte das Abendmahl eingesetzt und gestiftet und ausführlich über das geredet, was ihn erwarten würde, an Leiden erwarten würde. Er sah das Schreckliche, was auf ihn zukommen würde, ganz klar vor sich. Und er hatte mit seinen Jüngern dann einen Dankpsalm gesungen, das gehörte so zur Liturgie der damaligen Zeit, und sich dann in Richtung Ölberg auf den Weg gemacht. Und wieder lenkten ihn seine Schritte nach Gethsemane, dem Ölbaumwäldchen, zum letzten Mal. Und dieses Mal wollte Jesus auch ganz alleine beten und wies seinen Jünger daher an, einen Steinwurf weit auf ihn zu warten. Und sie sollten dort für ihn beten. Und als sich Jesus niedergekniet hatte, fühlte er das. Diesen ungeheuren Druck, der da auf ihm lag und der kommenden Ereignisse. Es war so, als ob seine Seele sich in einer riesigen Presse befand. hier am Ort der Ölpresse. Es war ein außergewöhnlicher Ort. Und von dieser Stelle aus kann man die ganze Stadt übersehen. Man sieht den, oder man sah jetzt natürlich nicht mehr, den Tempel des Salomo und auch die Festung Antonia, den Sitz von Pontius Pilatus, konnte man alles von dort aus sehen, auch wenn es schon dämmerig war. Und schon früher war der Ölberg eine Stätte des Gebets. In 2. Samuel 15, 30 bis 32 kann man das lesen. Es war auch der Ort, an dem Hesekiel die Schekina, die Herrlichkeit Gottes sah. Die sichtbare Gegenwart, die sich in einer Wolke auf dem Ölberg lagerte. Und beim Garten, in Hesekiel 11, 23 kann man das lesen. Beim Garten Gethsemane angekommen, fängt Jesus an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht, sagte er Markus 14, 31. Und auch Lukas erwähnt dies. Jesus litt Todesängste. Lukas 22, 44. Und das hatte er schon einmal erlebt. Noch in derselben Woche, vor ein paar Tagen, stand er auf dem mit Festteilnehmern gefüllten Tempelplatz und überall wimmelte es von Opfertieren und Lämmern. Die Menschen waren von weit her gekommen, um das Passamahl zu feiern und das Passalam zu opfern. Sie kamen selbst aus dem Ausland, aus dem ganzen Römischen Reich. Viele hatten ihre eigenen Lämmer mitgenommen, um sie an einem der vielen Stellen in Jerusalem schlachten zu lassen. Jerusalem hatte sich während des Passafestes zu einem großen Schlachthof verwandelt. Und überall konnte man das Blut der Lämmer riechen, die geschlachtet wurden. Und als Jesus so dastand, da wurde ihm bewusst, dass er in wenigen Tagen selbst als das Lamm Gottes sein Leben lassen würde. Und er würde es freiwillig geben. Und in diesem Augenblick wusste Jesus, was da für eine Konfrontation auf ihn zukommen würde. Er sagte dann auch, während die Menschen dicht gedrängt um ihn standen, mein Herz ist jetzt voll Angst und Unruhe. Soll ich sagen, Vater, rette mich vor dem, was auf mich zukommt? Nein, denn jetzt ist die Zeit da, jetzt geschieht das, wofür ich gekommen bin. Vater, offenbare die Herrlichkeit deines Namens. Da sprach eine Stimme aus dem Himmel, ich habe es getan und werde es auch jetzt wieder tun. Und das griechische Verb, das Johannes verwendet, um auszudrücken, was sich im Herzen Jesu abspielte, meinte unruhig, beängstigt sein, Furcht einjagen, einschüchtern. Also Jesus spürte, dass die finsteren Mächte sich gegen ihn versammeln würden, um ihn zu Fall zu bringen. Und genau dann ertönte diese Stimme aus dem Himmel, die Stimme seines Vaters, um ihn zu ermutigen, um ihn zu trösten, um ihn zu stärken. Und jetzt ist Jesus im Garten Gethsemane. Und wieder überfällt Jesus diese würgende Angst, doch dieses Mal noch wesentlich stärker. Er nimmt Petrus, Jakobus und Johannes mit sich. Und die anderen müssen warten. Ein Steinwurf entfernt wirft sich Jesus auf die Knie und dringt im Gebet. Er ruft den Namen Gottes an. Die Jünger haben überhaupt keine Ahnung, was da gerade vor sich geht, was ihn bewegt, hatten keine Ahnung von den Kämpfen. Sie verstanden überhaupt nicht, was da gerade im Garten Gethsemane passierte. Und da sie gerade gegessen hatten, waren sie müde und fielen in einen Schlaf. Und ohne jegliche menschliche Unterstützung durchlebte Jesus diese entsetzlichen Ängste. Das heißt, sein innerer Kampf wurde so intensiv und so heftig, dass sein Schweiß wie Blutstropfen wurde, die auf die Erde herabfielen. In Lukas 22, 44b. Und Jesu Ringen im Garten Gethsemane wurde so intensiv, dass Äderchen in seinen Schweißdrüsen platzten, Blut austrat und als große Blutstropfen auf die Erde fielen. Das ist eine seltene Erscheinung, aber die gibt es. Man nennt dieses Phänomen Hemidrose. Um die Schweißdrüsen befinden sich netzförmige Blutgefäße. Und diese Gefäße ziehen sich unter großer individuell empfundener Angst zusammen. Und wenn diese extremen Emotionen nachlassen, dann weiten sich die Blutgefäße und platzen schließlich. Das Blut fließt in die Schweißdrüsen und wenn diese dann viel Schweiß produzieren, wird das Blut an die Oberfläche gedrückt und zusammen mit dem Angstschweiß vermengt. Die Frage ist nicht, ob dies überhaupt möglich ist, sondern die Frage ist, was war die Ursache für so einen heftigen inneren Kampf, den Jesus da erlitt, sodass er Blut schwitzte. Obwohl Jesus wusste, welch unfassbare Schmerzen ihn körperlich erwarteten, war das nicht die Ursache für diese entsetzliche Angst. Es ging ihm nicht um die körperlichen Schmerzen. Er bittet seinen Vater ja auch nicht, ihn vom Tod am Kreuz zu bewahren. Das war nicht sein Gebet. Sondern er bittet seinen Vater, er fleht, dass er ihm den Kelch wegnimmt. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Lukas 22, 42. Von welchem Kelch spricht hier Jesus eigentlich? Welcher Kelch ist gemeint? Vor was fürchtet er sich so sehr, dass seine Emotionen von unfassbaren Ängsten überrollt werden? Die Antwort auf diese Frage finden wir in den alttestamentlichen Propheten. Und zwar in Jeremia 25, 15 bis 18. Da steht das. Da steht: Denn so sprach der Herr, der Gott Israels, zu mir: Nimm diesen Kelch voll Zornwein aus meiner Hand und gib ihn allen Völkern zu trinken, zu denen ich dich sende, damit sie trinken und taumeln und sich wie toll gebärden vor dem Schwert, das ich unter sie sende. Da nahm ich den Kelch aus der Hand des Herrn und ließ alle Völker trinken, zu denen der Herr mich gesandt hatte, nämlich Jerusalem und die Städte Judas, ihre Könige und ihre Fürsten, um sie zum Trümmerhaufen, zum Entsetzen, zum Gespött und zum Fluch zu machen, wie sie es heute sind. Jeremia spricht über den Kelch des Zornes Gottes, der durch die Sünden der Völker bis an den Rand mit göttlichem Zorn gefüllt ist. Die Völker müssen diesen Becher, der mit ihren eigenen Sünden gefüllt ist, selbst trinken. Die Folge ist, dass sie ab diesem Moment verlassen, verspottet und verflucht sind, wie der Text sagt. Dieser Kelch, der eigentlich für die Völker gedacht war, wird Jesus trinken. Jesus weiß, dass er speziell für diese schweren Stunden auf die Welt gekommen ist. Der Mann ohne Sünden, dessen Herz nur mit Liebe, Frieden, Freude, Treue, Geduld, Freundlichkeit, Milde, Sanftmut und Selbstbeherrschung gefüllt ist. Galater 5, 22. Wird sein Inneres jetzt mit Unzucht, mit Unreinheit, mit Ausschweifung, mit Götzendienst, mit Zauberei, mit Okkultismus jeglicher Art, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüchen, Egozentrik, Parteiungen, Neid, Völlereien in jeder Form und dergleichen. Galater 5, 19 bis 21. Durch unsere sündige Natur gefüllt bekommen. Den Kelch gefüllt bekommen. In Gethsemane, der Olivenpresse, werden deine und meine Sünden und jede Form der Perversion in das Innere Jesu hineingepresst. Die Sünden des Serienvergewaltigers, des unmenschlichen Diktators Adolf Hitler, der 6 Millionen Juden auf dem Gewissen hat, jede Grausamkeit, jede Lust, jeder Hass, Stolz, Mord und so weiter, werden in den einen Kelch ausgepresst. Das ist hart, wenn man das hört, gell? Dieser Kelch, gefüllt mit jeglicher Sünde der ganzen Welt, von Adam bis zum zuletzt Geborenen, wird durch Jesus leer getrunken. Der Mann ohne Sünde, der so lauter und echt ist, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wird in allen Facetten seiner göttlichen Natur mit jeglicher Sünde der ganzen Welt konfrontiert. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht. 2. Korinther 5, 21. Jesus identifiziert sich freiwillig mit unseren Sünden, und zwar nicht theoretisch, sondern er erleidet sie. Er erleidet sie Stück für Stück, Sünde für Sünde. Unser herrlicher Heiland hat erklärt, ich habe alles getrunken, ich habe den vollen Preis gezahlt. Nun braucht mein Volk, jeder, der sein Vertrauen ganz auf mich setzt, keine Strafe mehr zu zahlen und keine Schuld oder Scham mehr zu tragen. Ich habe an eurer Stelle alle Strafe auf mich genommen. Das ist die beste Botschaft der Welt. Uns ist die Schönheit unseres erstaunlichen, unvergleichlichen Erlösers, Jesus Christus. Es ist nicht nur eine Botschaft für die Passionszeit, sondern mit dieser Wahrheit, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, das ist etwas, womit wir jeden Tag leben sollten und es verstehen sollen. Und je tiefer wir es verstehen, desto mehr lieben wir Jesus und so dankbarer werden wir. Jesus tat dies, damit sein Volk diesen Kelch nicht würde trinken müssen, damit du ihn nicht trinken musst, damit ich ihn nicht trinken muss. Und sowohl der Vater als auch der Sohn haben ihre Hingabe offenbart, ihre Haltung. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, 16. Liebe Geschwister, es gibt einen Grund, warum wir diesen Kelch nicht trinken müssen, weil Jesus ihn getrunken hat, für die ganze Welt, für jeden Einzelnen. Und die herrliche Seite des Kreuzes liegt darin, dass unsere Sünden nicht nur vergeben sind, sie wurden gebüßt und damit völlig weggenommen. Der Zorn Gottes war berechtigt und er hat ihn nicht dich treffen lassen und nicht mich treffen lassen, sondern sich selbst treffen lassen. Er hat es auf sich genommen. Er hat gesagt, mein Zorn ist sehr groß, aber meine Liebe zu euch ist größer. Wenn ich meinen Zorn über euch ausschütte, dann müsst ihr sterben. Und Gott sagt, nein, ihr sollt leben und ich selber ertrage diesen Schmerz. Und weil Gott gerecht ist, kann er nicht darüber hinweggehen. Er kann nicht sagen, ja, schwamm drüber und das war's. Nein, es ist so schrecklich, was wir tun und was wir getan haben, dass Gott es bestrafen musste. Und er hat es selber auf sich genommen. Unsere Sünden wurden gebüßt und damit völlig weggenommen. Und dann wurde etwas anderes an die Stelle unserer Sünden gesetzt. Ein Tausch, der als Sühne bezeichnet wird. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden. Römer 3, 25. Das Blut Christi rettet uns vor dem gerechten Zorn. Das Blut Jesu Christi schützt uns. Und das Blut Jesu Christi schafft Sühnung für unsere Schuld. Und all das gibt uns ein entscheidendes Recht als Nachfolger Jesu. Das gibt uns ein Recht, aber auch eine Verantwortung, nicht mit Sünde zu spielen. Nicht mit Sünde zu spielen, weil jede Sünde Gott verletzt hat. Wir müssen nur auf Jesus schauen, dann wissen wir, wie sehr unsere Sünden Gott verletzt haben und was er auf sich genommen hat. So ist es auch, das Kreuz ist eine Aufforderung, Nachfolge ernst zu nehmen. Und Jesus mit ganzem Herzen nachzufüllen und wirklich auch zu schauen, Gott, gibt es irgendetwas in meinem Leben, was dich verletzt? Was dich hat ans Kreuz gehen lassen und was dich die entsetzlichsten Qualen, die jemals ein Mensch getragen hat, hat erleben lassen? Und dann auch schauen, dass wir das in Ordnung bringen, aus Liebe zu Jesus, aus Liebe zu ihm. Es ist keine Pflichterfüllung, es geht um Liebe, es geht darum zu erkennen, wer Gott ist und was er für uns getan hat und was wir für ihn tun können. Und wenn der Feind kommt und uns anklagt, kannst du ihn sofort zum Schweigen bringen und als Lügner bloßstellen, indem du auf das Kreuz hinweist. Es ist gesühnt. Es ist vorbei. Ich muss es nicht mehr erleiden. Der Teufel hat kein Anrecht mehr, weil Jesus ihn besiegt hat am Kreuz von Golgatha. Jesus hat den vollen Preis gezahlt. Wir brauchen keine Strafe mehr zu zahlen, auch nicht durch Leistung oder durch irgendetwas. Es ist etwas, was wir aus Gnade kostenlos bekommen. Den Preis hat Jesus gezahlt. Wir kriegen das Geschenk. Und das ist die beste Botschaft der Welt. Es ist die Schönheit unseres erstaunlichen, unvergleichlichen Erlösers Jesus Christus. Und was ich euch heute Morgen vermitteln will, ist die Schönheit Jesu. Darum geht es mir. Schönheit, Kreuz. Ja, das ist die Schönheit Gottes. Und ich gebrauche das Wort schön nicht in der üblichen Weise, wenn wir sagen, ah, ist sie nicht hübsch oder sieht er nicht großartig aus. Wir können die ganze Tiefe der Schönheit Jesu, wie herrlich, erstaunlich, wunderbar, unvergleichlich, einzigartig und besonders er ist, gar nicht ermessen. Doch all seine Eigenschaften verdienen immer wieder genannt zu werden. Und das wollen wir heute Morgen tun, nicht nur vor Ostern. Jesus ist sanft, er ist gütig, er ist kostbar, er ist voller Majestät und Pracht. Er ist wunderbar, er ist stark, er ist gewaltig, er ist mächtig. Er ist klug, weise, herausragend und er versagt nie. Jesus macht nie einen Fehltritt, er ist niemals schwach und wird auch nur für einen Moment irgendwie umgeworfen. Er hört uns immer zu, er tritt immer für uns ein. Pausenlos streitet er für uns gegen den Feind und hört nie auf, uns zu lieben, selbst wenn wir mal versagen. Und ich frage euch, ist Jesus nicht unvergleichlich schön? Die Frage kann jeder für sich beantworten. Wenn wir jetzt in den Lobpreis gehen, können wir einfach Gott eine Antwort geben, Jesus ehren und ihm die Aufmerksamkeit geben, die ihm gebührt. Amen.